Kennst du schon den neuen Spruch bei Olympia?
Lass mal hören.
Old is the new gold.
Ah, es geht um Andy McDonald.
Genau, der hat mit 51 Jahren am Skateboard-Wettbewerb teilgenommen. Dabei waren seine beiden Teamkollegen gerade einmal 16 Jahre alt, also Opa mit den Enkeln, wenn man so will. Zu stehenden Ovationen landete er dann aber mit 51 ein Rückwärtssalto. Das ist für mich jetzt die Feel-Good-Story des Tages.
Ja, und davon gab es ja noch ein paar mehr und die wollen wir euch natürlich auch allen verraten in unserer subjektiven Zusammenfassung des aktuellen Olympiatags.
Und wir, das sind wie jeden Tag
Moritz Wollert, Autor vom Buch Unnützes Wissen Olympia
und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Und wir fangen mal an mit der traurigsten Athletin bei Olympia 2024, zumindest aus meiner Sicht, mit der indischen Ringerin Vinesh Phogat. Die hat sich in der Klasse bis 50 Kilogramm eigentlich stark durchs Turnier gerungen.
Ja, die hat sogar die Top-Favoritin und Olympiasiegerin von Tokio, Yui Suzaki aus Japan, besiegt. Und sollte dann eigentlich im Goldkampf gegen Sarah Ann Hildebrand aus den USA antreten, durfte sie aber nicht, denn beim offiziellen Wiegen wog sie ganze 100 Gramm zu viel.
Das könnte meine Waage wahrscheinlich gar nicht so genau anzeigen, aber ich hoffe, das Ding war geeicht. Das indische Team hat noch alles versucht, ihr Gewicht zu drücken. Sie hat weniger gegessen seit gestern, nichts mehr getrunken, war in der Sauna nochmal, um richtig auszuschwitzen. Die haben ihr sogar die Haare abgeschnitten, hat alles nichts gebracht. Das Gewicht ließ sich nicht unter 50 Kilo drücken.
Nee, sie kam nicht unter das Maximalgewicht und wurde daher tatsächlich disqualifiziert. Und das, obwohl sie schon im Finale stand. Also ganz, ganz bittere Geschichte.
Er durfte nicht mal Silber behalten. Hätte man ja eigentlich sagen können, okay, Finale bist nicht angetreten, kriegst du keine Goldmedaille, aber dafür kriegst du Silber. Aber eben nicht, weil sie muss an zwei Wettkampftagen unter dem Gewichtslimit bleiben. Und das hat sie eben am zweiten Tag dann nicht mehr geschafft. Und dann ist sie disqualifiziert worden. Aber das ist ja eine Gefahr beim Ringen, wo SportlerInnen sich ja künstlich sowieso schon mal in geringere Gewichtsklassen hungern, um einen vermeintlichen Vorteil zu haben. Und dann an der Grenze zum nächsten Gewicht immer zu balancieren und jedes Mal wieder das Problem mit der Waage zu haben, da eventuell Disqualifikation zu riskieren. Der Jojo-Effekt, der schlägt dann relativ schnell wieder zu und bei der Inneren hatte das dann auch noch gesundheitliche Implikationen, dieses massive, schnelle Runterhungern, die hatte glaube ich gestern Abend 2 Kilo zu viel und die dann mal so schnell zu verlieren mit diesen Radikalmethoden, das geht dann auch tatsächlich über den Körper, das ist nicht gesund, Sport ist in dem Fall auch fast Mord.
Das Thema des Tages.
Ja, ist das, was die TV-Stationen bei Olympia leisten, noch Journalismus oder kann das weg?
Ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Da ist sicherlich ganz, ganz viel Journalismus dabei. Aber eben auch ganz, ganz, ganz viel Entertainment, wie das so auch der Zeitgeist gerne hat. Vorreiter sind da natürlich unsere Freunde von der anderen Seite des Atlantiks aus den USA. Bekanntlicherweise ist ja der Rapper Snoop Dogg für den Sender NBC ganz fleißig unterwegs. Und jetzt wurde bekannt, dass er angeblich eine $500.000, Achtung, pro Tag dafür bekommt. Sind bei 16 Olympiatagen. Ich erinnere mich an meine Mathekurse von früher, 8 Millionen. Und da kommen sicherlich noch ein paar Sachen drauf für Vorberichte, ein paar Tage vorher, vielleicht hier noch ein Sponsorendeal, da nochmal ein Essen, vielleicht im selben Restaurant, wo Serena Williams die Tage war. Und da muss man ja schon mal aus verschiedenen Richtungen fragen, ob das denn noch alles so Sinn macht. Erstmal sehen manche Menschen den Herrn Dogg sicherlich auch ein bisschen kritisch, aus guten Gründen. Schließlich ist er ein Verurteilter und doch manchmal auch obszöner Straftäter. War mehrmals schon hinter Gittern und war früher mal ein bekennendes Gangmitglied. Da stellen sich manche sicherlich etwas anderes unter Olympia-Botschafter vor. Noch dazu, wenn wir jetzt wieder zu seinem Job da kommen, dass viele Olympioniken oder Ex-Olympioniken, die vielleicht wirklich was zu sagen hätten zu einem gewissen Wettkampf, zu Insights liefern könnten, zu Disziplinen, dass die zu Hause sitzen und wie man ja auch in diesen Tagen immer mal hört, oft ja gar nicht so wohl gebettet sind als Sportler.
Aber NBC muss es sich ja leisten können. Aber bei uns ist es ja auch nicht alles Gold, was da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen glänzt. Wir haben da zwar keine Rapper dabei, aber die Kommentatoren, könnte man manchmal einen Eindruck kriegen, dass da fast nur noch Fans sitzen. Die bejubeln nicht-deutsche, also bejubeln Fehler von nicht-deutschen Teilnehmern, feiern deutsche Sportler dagegen permanent ab, feuern an, machen Freudentänze im Studio, bemänteln schwache Leistung mit, oh, schade, das war jetzt aber nicht so gut. Und so mitreißend der Kollege Carsten Soestmeier auch kommentiert. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen falsch gepolt, aber muss man vor Stolz und Rührung dabei zu sein bei so einem Event, dann tatsächlich weinen, geht man da nicht aus dieser Berichterstatterrolle ein bisschen raus? Mitfiebern ist ja toll, aber Objektivität ist auch eigentlich das Motto eines Reporters, eines Journalisten, eines Kommentators.
Ja, so wie wir auch immer ganz subjektiv unsere Tageszusammenfassung ankündigen. Aber ja, du hast natürlich recht, da ist die Linie zwischen stilvoll und zu viel, die ist ganz, ganz schmal und ganz, ganz eng. Und gerade in der heutigen Zeit, bei Olympia oder bei solchen Großevents ja auch immer ganz besonders, driften auch TV-Stationen immer öfter rein in die Show ab und liefern eigentlich immer oft wenig Substanz. Wenn beides sich die Waage halten würde, wäre das ja super. Ist immer die Frage, wollen die Leute das alle so? Oder sagen die, Mensch, eigentlich wollen wir doch hier nur Sport gucken. Also ne, wenn wir auch mal so an die Fußball-Groß-Events zurückdenken, da geht vielen Leuten das gesamte Vorgeplänkel und Nachgeplänkel und Zwischendurchgeplänkel eigentlich auch oft eher auf den Keks. Ja, vielleicht ist da weniger mehr, aber ich meine, NBC befindet sich ja auch in einem Markt und da werden sich die 8 Millionen, die geben die ja nicht völlig umsonst aus, ne?
Die werden sich schon refinanzieren, das glaube ich auch.
Naja, ne? Ist die Frage, ob das dann immer oberste Priorität sein sollte, ne? Gerade bei so eigentlich einer Veranstaltung wie den Olympischen Spielen, die ja eigentlich von ihrem Ursprungsgedanken eben nicht den maximalen Umsatz als Hauptziel haben sollten. Aber das wissen wir auch alle, die Zeiten sind lange, lange vorbei.
Da ist das IOC längst von abgewichen.
Die Gewinner des Tages.
Finanziell ist das IOC, glaube ich, immer ein Gewinner von jedem Tag, wenn Olympia stattfindet. Aber wir bleiben hier mal beim Sportlichen und auch das natürlich ganz subjektiv. Ohne Subjektivität kämen wir in diesem Podcast ja auch nicht durch. Und ein bisschen Subjektivität ist ja auch gut. Wir feiern aber nicht alles total unkritisch ab, obwohl bei Roger Stoner aus Jamaika nach diesem fantastischen Diskusfinale könnte man das eigentlich fast machen.
Ja, Mykolas Alekna aus Litauen stellte mit 69,97 einen neuen olympischen Rekord auf. Damit brach er den seines Vaters Virgilius. Daran merkt man, dass man alt ist oder langsam alt wird, dass man jetzt die Söhne schon hat, wo man selber früher den Vater noch gesehen hat. Ja, aber dann entriss Stoner ihm noch das sicher geglaubte Gold.
Virgilius Alekna, der große Gegenspieler von Lars Riedel. Ja, Stoner, so ich finde sowieso auch geil, dass Stoner auch mit A am Ende geschrieben wird. Das macht das Ganze, gibt ihm noch eine gewisse Street Credibility. Aber auch er hat einen neuen olympischen Rekord geworfen, 3 Zentimeter noch besser als Alekna. Und das ist deshalb so sensationell, weil Stoner 19. bei der WM im letzten Jahr war, den hatte jetzt für Olympia keiner auf dem Zettel.
Ja, der wollte eigentlich als Profi in die NFL gehen. Fiel aber im Rookie-Camp der berühmten Green Bay Packers durch.
Ja, das ist schon eine tolle Sache. Und dann ist er eben doch zu Olympia gegangen und hat dann einfach mal seine eigene Bestleistung um fast einen Meter auf exakt 70 Meter verbessert. Stark.
Ziemlich stark ist auch unser Boxer Nelvi Tiafak. Nur, wie sich heute herausstellte, nicht stark genug für seinen Gegner. Im Schwergewicht machte er zwar die erste Bronzemedaille oder die erste Olympiamedaille überhaupt der deutschen Boxer seit 2016. Dazu auf jeden Fall Glückwunsch, aber sein Halbfinalgegner Bachodir Jalolov erwies sich dann doch etwas zu stark.
Ja, der war wirklich ein bisschen stark. Kopf größer als der Deutsche und ist ja auch der beste Amateurboxer der Welt. Seit 7 Jahren ist Jalolov nicht mehr geschlagen worden und damit natürlich auch Topfavorit auf Gold, oder?
Würde ich so sagen, ja. Aber die große Sternstunde des heutigen Tages, die kam natürlich im Handball. Sensationeller 35-34 Sieg in der Verlängerung gegen Frankreich, gegen die Gastgeber. Es ist der erste Sieg gegen Frankreich bei einem großen Turnier seit 11 Jahren. Und das erste Olympia-Halbfinale seit 2016.
Ja, damals in Rio, da holte das DHB-Team Bronze und jetzt sind sie auch wieder da drin. Größtes Plus im Moment bei der aktuellen Mannschaft, sie glauben an sich. Aber ja, wir wollen nicht zu viel Euphorie walten lassen. Wir haben auch was Kritisches zu sehen, oder?
Ja, die erste Hälfte lief gar nicht so gut an. Die Abwehr war ein bisschen löchrig, man bekam viele Gegentore über den Kreis. Fabregas, Tournard, Andy Wolf, ersten 10 Würfe waren alle Treffer, dann ging er auch raus. Offensiv fehlte so ein bisschen die Durchschlagskraft.
Ja, da zog Frankreich weg mit 6 Toren zwischenzeitlich sogar.
Genau. Anfang der zweiten Halbzeit schien das Ding eigentlich schon durch. Mhm. Aber dann, wie du so gesagt hast, die haben immer an sich geglaubt, kämpften sich zurück. David Späth im Tor wurde immer stärker. Vorne war Heimann auf halb links, ein absoluter Aktivposten. Goller am Kreis funktionierte. Halb rechts natürlich Renas Uschins überragende Leistung. Ja, und trotzdem lag man kurz vor Schluss noch, ich glaube, 29-27 zurück. Uschins dann 7 Meter und es war noch 6 Sekunden zu spielen. Frankreich nimmt eine Auszeit, bespricht sich nochmal, muss eigentlich den Ball nur noch auf die Tribüne zum Popcornverkäufer oder sonst wohin werfen. Aber DKM, Star bei Frankreich, der hat ihn doch tatsächlich mit 4 Sekunden mitten in die Arme des 2 Meter vor ihm stehenden Julian Kösters geworfen, der dann vorne zu Uschins, der nach vorne gerannt war und der mit der Schlusssirene das Ding reinhaut. Mhm. Also Wahnsinn, das Wunder von Lille. Das war so eine Szene, sowas, das passiert einmal in 20 Jahren oder in 50 Jahren und jeder fragt sich, wie es passieren konnte. Aber ja, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück auf dem Weg zu großen Titeln. Ja. Und dann muss man eben auch wissen, was man mit so einem Geschenk anzufangen hat. Und das hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gewusst.
Ja, und Uschins wusste es auch. 14 Tore in einem Spiel, 4 davon in der Verlängerung, 3 7-Meter waren auch dabei und Ausgleichstreffer mit der Schlusssirene und dann eben noch der Siegtreffer. Also der ist richtig, richtig on fire gewesen.
Ja, und das mit 22 in den Situationen, die Verantwortung zu übernehmen, als ob es nichts wäre. Vorher hatten die Deutschen 3 7-Meter verworfen. Also er steht dann da auch nicht einfach so, okay, das ist jetzt hier mal ein Sommerturnier um die goldene Ananas. Mhm. Da war richtig Druck. Und ja, war auch Kapitän der U21. Also definitiv ein Führungsspieler, trotzdem ganz bescheidener, bodenständiger Junge, was man so mitbekommt. Wirkt ja auch auf den ersten Blick gar nicht so überwältigend. Ne? Ist nicht besonders hochgewachsen, ja, kräftig, aber jetzt auch nicht irgendwie unbedingt der Model-Typ aus der Men's Health, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen. Aber dann kommt da eine Rakete raus aus dem Arm und ohne Angst geht er immer wieder dahin, wo es weh tut. Also ganz, ganz großes Lob, ganz, ganz großen Respekt vor so einer Leistung. Und da hat die deutsche Nationalmannschaft jemanden, auf den sie über Jahre und vielleicht ein ganzes Jahrzehnt bauen können. Mhm. Auf zwei Jahrzehnte konnte Frankreich auf ihren großen Star bauen, Nikola Karabatic, der vielleicht beste Handballer der Welt, über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht aller Zeiten, ganz großes Aushängeschild, auch früher beim THW Kiel gewesen und ja, hat heute sein letztes Spiel gemacht, nur wenig Einsatzzeit bekommen. So heimlich, still und leise saß er die meiste Zeit auf der Bank. Sein Traum von der letzten Medaille erfüllte sich nicht, aber er hat ja doch ein paar gewonnen in seiner Karriere.
Ich wollte gerade sagen, dessen Kaminsims ist auf jeden Fall voll, aber vielleicht kommt ja für den DHB jetzt noch was dazu. Also dieser Sieg gegen Frankreich war definitiv ein Statement, in Richtung auch vielleicht Wiederholung des ersten Olympiasiegs 1980 einer der deutschen Mannschaft der DDR damals. Also dass sie das vielleicht,
Schmidt.
Ja, genau. Und dass sie es jetzt vielleicht denen nachmachen, ist nicht ganz unrealistisch, auch wenn natürlich die Halbfinalhürde Spanien schon eine echte Nummer ist. Also da ist es nicht so leicht, sich durchzusetzen. Aber vielleicht, wenn man die Fehler aus der ersten Hälfte abstellt, dann kann da was gehen.
Da ist absolut was drin. Und genauso geht es auch den deutschen Tischtennisdamen. Die haben nämlich 3-1 gegen Indien gewonnen.
Mhm, auch sie träumen von einer Medaille, aber da ist es auch schwierig. Gold wahrscheinlich eher sehr unrealistisch. Halbfinalgegner Japan wäre da wahrscheinlich eher ein Anwärter auf die Goldmedaille. Und da gibt es ja noch ein paar, die da mitspielen, nämlich Südkorea und China im anderen Halbfinale. Also puh, was sagst du?
Ja, alles drin, ne? Und wenn eine Medaille hinten rausspringt, da sagen sie ganz sicherlich nicht nein.
Nee, das glaube ich auch. Vor allen Dingen Annett Kaufmann nicht, ne?
Genau, mit 18 sind sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere, aber tritt sehr frech und selbstbewusst auf. Da kommt schon einiges an Power an die Platte.
Mhm. Vor allem, man muss ja sagen, die deutsche Mannschaft ohne die Topspielerinnen Nina Mittelham und Ying Han, dass sie das erreicht haben, wirklich Hut ab.
Hut ab auch vor der Ringerin Annika Wendle. Die kämpft in der Klasse bis 53 Kilogramm jetzt um Bronze.
Mhm. Zwei starken Siegen folgte dann die Niederlage im Halbfinale. Aber gut, das war gegen die Topgesetzte Lucia Yepes aus Ecuador. Das schmälert dann den positiven Gesamteindruck nicht. Und Bronzekampf ist ja auch schon mal wirklich eine richtig tolle Geschichte aus Ringersicht, weil da gab es ja auch Aline Focken früher, aber da gab es sonst auch nicht viel zu holen.
Ja, dann legen wir die deutsche Brille doch mal für einen Moment zur Seite und blicken trotzdem ganz genau auf eine ganz besondere Ringerleistung bei diesen Spielen. Ein Rekord.
Genau, der Kubaner Michail Lopez, der beendet nämlich mit 41 Jahren seine wirklich einzigartige Karriere. Der hat im Superschwergewicht seine 5. Olympia-Goldmedaille geholt.
Damit ist er der erfolgreichste Ringer der Olympiageschichte. 5-mal hingefahren, 5-mal gewonnen.
Und jetzt bitte nicht wieder wählen, der hat nämlich seine Karriere beendet. Er hat nach dem Kampf ist er auf die Knie gefallen, hat die Matte geküsst und dann seine Schuhe ausgezogen und sie in die Mitte der Kampffläche gestellt. Das ist in Ringerkreisen ein Zeichen, dass die Karriere dann beendet ist. Und zum Abschluss eben nochmal Gold zu holen, vor allen Dingen, weil er seit 2021, seit Tokio, keinen großen Wettkampf mehr bestritten hatte, das ist dann nochmal eine Nummer mehr wert.
Mhm, ja, und sowas ist cool, ne? Mit den Schuhen da in die Matte und Matte küssen, sowas hat Stil, finde ich. Das ist ziemlich besonders und Gänsehautmoment. Unerreicht seine Leistung. Damit ist er vielleicht noch einen Schritt vor einem ganz berühmten Ringer aus den 1990er Jahren. Da fällt mir noch Alexander Karelin ein, der sibirische Bär. Das ist auch eine der Anekdoten aus meinem Buch. Der junge Mann war ganze 13 Jahre lang unbesiegt und hat 6 Jahre lang keinen einzigen Punkt abgegeben. Ja, das war also, wie man ihn sich so aus einem Rocky-Film Ivan Drago-mäßig vorstellt, der ist tatsächlich in Sibirien da mit Baumstämmen durch metertiefen Schnee gewandert. Der hat auch mal gesagt, wer denn auf die Frage, wer sein stärkster Gegner sei, das wäre sein Kühlschrank, den würde er in dem Plattenbau, wo er wohnt, immer bis hoch in 10. Stock oder so schleppen. Also ein ganz, ganz harter Zeitgenosse. Dafür aber liebte klassische Musik und Weltliteratur, Dostojewski und so, also wirklich ein Feingeist. Der konnte aber seine Karriere nicht so erfolgreich beenden bei Olympia, wie es Lopez jetzt gemacht hat. Er hat nämlich 2000 in einer der ganz großen Olympiasensationen gegen den Amerikaner Rulon Gardner verloren und nur Silber gewonnen nach 3 Goldmedaillen. Der hatte damals bei so einer neuen Regel gab's da und er hatte einen Griff zu spät gelöst und das war der eine Punkt zum 1-0 für Gardner, der dann noch verteidigt hat und war es das mit dem vierten Gold. Da hatte Lopez auf jeden Fall das etwas schönere Karriereende.
Definitiv. Und Soufiane El Bakkali, den müssen wir noch schnell hervorheben, der erste 3000 Meter Hindernisläufer seit 88 Jahren, der einen Olympiasieg direkt beim nächsten Mal auch wiederholen konnte. Wirklich tolle Leistung.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, für die deutschen Frauenvierer beim Bahnradfahren gab es leider nur Blech. Vor 3 Jahren hatten sie noch Gold in Tokio gewonnen mit Weltrekord.
Ja, aber ohne die zurückgetretene Lisa Brennauer läuft da nichts mehr. Die fehlt doch wirklich auf dem Rad, aber auch als Stütze im Team. Die war wirklich ein echter Leader. Ja, und mit der hätte es so Rückstände von fast einer halben Sekunde zum Beispiel wie auf die Italiener wahrscheinlich nie gegeben. Aber die Konkurrenz scheint da im Bahnrad in der Disziplin im Frauenvierer wohl mittlerweile enteilt zu sein.
Ex-Europameisterin Christine Hussong hat bei ihrer dritten Olympiateilnahme auch erstmals das Finale im Speerwurf verpasst. Mhm. Da also auch eine herbe Enttäuschung.
Magere 59,99 Meter, das reicht nicht für einen Platz unter den Top 12 und das wäre nötig gewesen fürs Finale.
Ja, unter den Top 12 waren unsere Basketballdamen, aber ihr Medaillentraum ist jetzt geplatzt. Verloren nach der wohl schlechtesten Turnierleistung 71-84 gegen Frankreich. Gerade ihre beiden Starspielerinnen, die Sabayi-Schwestern, hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt, trafen zusammen nur 5 von 23 Würfen aus dem Feld.
Das ist natürlich deutlich zu wenig und Dirk Nowitzki ist ein Nimbus als Glücksbringer im Publikum, was ja bei den Männern und bei den 3x3 Basketballerinnen schon gut geklappt hat, jetzt leider dann auch los.
Der Aufreger des Tages.
Ja, kommen wir leider zu einem sehr unappetitlichen Thema, zu einem Fall von unverhohlenem Judenhass, mit dem reagierte nämlich Algeriens NOK-Boss auf Kritik an der Boxerin Imane Khelif.
Der hat sich in eine Verschwörungstheorie versteigt und wird mit den Worten zitiert, die zionistische Lobby will Imans Geist brechen.
Ja, nachvollziehbar und richtig, dass sich das NOK vor die Sportlerin stellen will, aber doch bitte nicht so, das ist komplett daneben.
Ja, und vor allen Dingen auch abstrus. Er sieht hinter den Diskussionen um Khelifs Teilnahme und Geschlecht eine jüdische Verschwörung. Ich zitiere nochmal, sie wollen nicht, dass ein muslimisches Mädchen oder ein arabisches Mädchen in der Rangliste des Frauenboxens aufsteigt.
Tja, das ist eine frei erfundene antisemitische Behauptung, um der Diskussion um die Teilnahme der Boxerin dann aus dem Weg zu gehen und vor allen Dingen der Forderung nach einem unabhängigen, seriösen Test, der jetzt endlich mal Klarheit bringen könnte, was da überhaupt los ist.
Ja, das ist wirklich ganz harter Tobak und die Verschwörungstheorie oder die Erzählung von jüdischen Weltverschwörungen, das ist also schon zu ganz anderen Zeiten und an ganz anderen Orten wirklich zu fürchterlichem Antisemitismus Nährboden gegeben. Und das jetzt unter den Olympischen Ringen zu erleben, das ist ein riesiger Skandal eigentlich. Und da muss eigentlich eine Reaktion, nee, nicht eigentlich, da muss eine Reaktion des IOCs kommen. Ich würde aber nicht darauf wetten, dass sie kommt.
Nee, leider nicht.
Und darauf freuen wir uns heute.
Ja, heute geht's dann natürlich weiter mit insgesamt 25 Entscheidungen. Nach einer Zitterpartie in der Qualifikation zum Beispiel dann auch für Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. 2025 geht sie aber als Favoritin in den Weitsprung.
Ja, wenn sie diesmal den Balken gut trifft, dann führt der Weg über Gold wahrscheinlich über sie.
Ja, wäre man von auszugehen, ne?
Ja. Damit wäre sie auch die erste Weitspringerin, die zweimal hintereinander Gold bei Olympia gewinnt.
Ja, 2050 geht's dann schon weiter. Das Finale im Speerwurf der Männer mit Julian Weber.
Ja, der will nach guter Quali das Edelmetall sicherstellen. Und Ähnliches wollen auch die deutschen Basketballer schaffen. Um 17.30 Uhr treten die mit Kapitän Dennis Schröder gegen die Gastgeber aus Frankreich an. Das ist eine Revanche für das Spiel aus der Gruppenphase. Da haben die Deutschen noch klar mit 85-71 gewonnen. Mal sehen, wie das jetzt beim zweiten Spiel wird.
Und die Hockeymänner gehen 19 Uhr auf den Platz gegen den Erzrivalen Niederlande und da geht's um Gold. Wäre der erste Olympiasieg seit 2012 in London.
In der Vorrunde gab's das Duell auch schon. Irgendwie viele wiederkehrende Duelle. Ja, Spanien, Deutschland Handball, Frankreich, Deutschland Basketball und jetzt Hockey. Und wenn es immer so läuft wie vorher, dann würden die Hockey-Jungs auf jeden Fall nichts dagegen haben, denn die gewannen das erste Spiel mit 1-0.
Also, wenn wir das alles zusammenzählen, könnte es morgen im Flair der Ringe ein paar Medaillen geben und da würden wir uns dann natürlich auch drüber freuen, bei aller Objektivität in unserer Subjektivität.
Und da sagen wir doch ganz objektiv und subjektiv, eine gute Nacht und einen schönen Tag. Oder bis morgen, lieber.
Genau, ganz genau. Au revoir.
Tschüss.
Kennst du schon den neuen Spruch bei Olympia?
Lass mal hören.
Old is the new gold.
Ah, es geht um Andy McDonald.
Genau, der hat mit 51 Jahren am Skateboard-Wettbewerb teilgenommen. Dabei waren seine beiden Teamkollegen gerade einmal 16 Jahre alt, also Opa mit den Enkeln, wenn man so will. Zu stehenden Ovationen landete er dann aber mit 51 ein Rückwärtssalto. Das ist für mich jetzt die Feel-Good-Story des Tages.
Ja, und davon gab es ja noch ein paar mehr und die wollen wir euch natürlich auch allen verraten in unserer subjektiven Zusammenfassung des aktuellen Olympiatags.
Und wir, das sind wie jeden Tag
Moritz Wollert, Autor vom Buch Unnützes Wissen Olympia
und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.